Polish Radio External Service.
Tu Warszawa, tu Polskie Radio. Sie hören den polnischen Rundfunk am Montag. Ich bin Joachim Czyczerski. Schön, dass Sie auch heute wieder dabei sind. Die größte Oppositionspartei Recht und Gerechtigkeit, kurz PiS, steht vor einer Krise, wie es sie in ihrer Geschichte noch nie gegeben hat. Der Partei droht der Zerfall. Bis zu 40 PiS-Abgeordnete könnten die Partei von Jarosław Kaczyński verlassen und gemeinsam mit dem ehemaligen Ministerpräsidenten Mateusz Morawiecki eine neue politische Formation gründen. Die Krise auf der rechten Seite des politischen Spektrums ist eines unserer heutigen Themen. Außerdem besuchen wir die Katholische Universität Lublin. Seit ihrer Gründung im Jahr 1918 spielt die deutsche Philologie dort eine besondere Rolle, selbst in Zeiten schwieriger deutsch-polnischer Beziehungen und während der kommunistischen Ära.
Aber Deutsch erfreut sich einer sinkenden Beliebtheit in den polnischen Schulen. Leider wird nur selten als Zweitsprache angeboten.
Und wir gehen der Frage nach, warum wird es immer schwieriger, Jugendliche für einen Schüleraustausch mit dem Nachbarland zu begeistern?
Das finden sie nicht so attraktiv wie eine Klassenreise oder einen Urlaub mit den Eltern in Dubai oder in Ägypten, je nachdem.
Bleiben Sie dran. Zuerst die wichtigsten Meldungen des Tages. Nach zunehmenden Spannungen innerhalb der nationalkonservativen Partei Recht und Gerechtigkeit hat Parteichef Jarosław Kaczyński seine Parteikollegen zur Mäßigung aufgerufen. Der Gegner steht an anderer Stelle, schrieb Kaczyński am Sonntag auf der Plattform X. Hintergrund des Konflikts ist ein Beschluss der PiS-Führung vom vergangenen Mittwoch. Demnach müssen Parteimitglieder Vereinigungen verlassen, die innerhalb der Partei eigenständige politische Aktivitäten entfalten. Betroffen ist unter anderem der Verein Rozwój Plus des früheren Ministerpräsidenten Mateusz Morawiecki. Wer die Vorgabe nicht erfüllt, muss mit einem Parteiausschlussverfahren rechnen. Die Frist endet am 23. Juli. Der PiS-Vorsitzende warnte vor den Folgen einer anhaltenden Spaltung. Nur vereint werden wir gewinnen, schrieb Kaczyński. Polen brauche einen echten Plan zur Erneuerung und eine Entwicklungsstrategie für die Zukunft. Sollte die Partei diese Chance verspielen, werden uns die Polen das nicht verzeihen, schrieb Kaczyński. Nach den massiven russischen Luftangriffen auf die Ukraine hat Polens Verteidigungsminister Władysław Kosiniak-Kamysz Forderungen nach einer Reduzierung der Unterstützung für Kiew scharf zurückgewiesen. Das zeigt, wie realitätsfern die Stimmen sind, die eine Schwächung der Unterstützung für die Ukraine oder eine Verlangsamung der Modernisierung der polnischen Streitkräfte fordern, schrieb der Minister am Sonntag auf der Plattform X. Nach Angaben der ukrainischen Luftwaffe setzte Russland in der Nacht zum Sonntag unter anderem 25 ballistische Raketen vom Typ Iskander-M und 10 Hyperschallraketen des Typs Zirkon ein. Insgesamt seien 41 Raketen und 125 Drohnen auf Ziele in der Ukraine abgefeuert worden. Kosiniak-Kamysz betonte, Polen unternehme alles, damit russische Raketen niemals polnisches Territorium erreichen und unsere Sicherheit nicht gefährden. Wir werden davon nicht abrücken, erklärte der Vizeregierungschef. Die Polizei in Posen ermittelt nach einem Angriff auf einen 60-jährigen Mann. Nach Angaben der Ermittler wurde der Mann während einer Straßenbahnfahrt Zeuge, wie drei Männer einen ukrainischen Jungen beschimpften. Als er einschritt, richtete sich deren Aggression gegen ihn. An einer Haltestelle kam es schließlich zu einem Gerangel, bei dem der 60-Jährige zusammengeschlagen wurde. Der Mann meldete den Vorfall einen Tag später gemeinsam mit seiner Ehefrau bei der Polizei. Nach Angaben eines Polizeisprechers erlitt das Opfer infolge des Angriffs zeitweise Gedächtnisverlust. Nach Angaben des Innenministeriums ist die Zahl der Hassverbrechen in Polen zuletzt deutlich gestiegen. Rund 14.000 Kilometer von Polen entfernt entsteht auf der King-George-Insel das neue Hauptgebäude der polnischen Antarktisstation Henryk Arctowski. Die ganzjährig betriebene Forschungsstation existiert seit 1977. Die fast 50 Jahre alte Infrastruktur wird seit mehreren Jahren grundlegend modernisiert. Das neue Gebäude wurde vom Warschauer Architekturbüro Kurewowicz & Associates entworfen. Wegen strenger Umweltschutzauflagen und extremer Wetterbedingungen mussten sämtliche Bauteile in Polen gefertigt, in Containern verschifft und vor Ort montiert werden. Im Inneren sind Wohnräume, Labore, Seminarräume sowie Gemeinschaftsbereiche vorgesehen. Außerdem entsteht eine Sauna, ein Fitnessraum und ein Gewächshaus, in dem ganzjährig frisches Gemüse angebaut werden kann. Und soweit die Meldungen beim Polnischen Rundfunk. Weiter geht es mit der Presseschau. Auf dem Portal Onet lesen wir über die wachsenden internen Probleme der größten konservativen Oppositionspartei. Wie es heißt, scheinen die jüngsten Entwicklungen in der Recht und Gerechtigkeit darauf hinzudeuten, dass die Partei in eine Niedergangsphase eintrete. Eine Spaltung werde immer wahrscheinlicher. Parteichef Jarosław Kaczyński dürfte dadurch an Einfluss verlieren. Ex-Premier Mateusz Morawiecki hingegen würde davon allerdings zwangsläufig nicht profitieren. Eine mögliche neue Partei könnte schließlich weder vom Neuheitseffekt noch vom Image eines politischen Neuanfangs profitieren. Schließlich ist Morawiecki das Gesicht der früheren PiS-Regierung, sagt die Politikwissenschaftlerin Professor Dorota Piątek von der Adam Mickiewicz-Universität in Poznań, dem Nachrichtenportal Onet. Wie es weiter heißt, habe Kaczyński Morawiecki und dessen Unterstützern ein Ultimatum gestellt. Entweder sie treten aus dem neu gegründeten Club Rozwój Plus, Entwicklung Plus, aus, oder sie müssten die PiS verlassen. Es sei die jüngste Eskalation des parteiinternen Konflikts, der in der größten Spaltung der Parteigeschichte münden könnte. Die kommenden Tage dürften daher interessant werden. Parteichef Kaczyński sei nämlich zuletzt nicht gerade konsequent gewesen. Seine jüngsten Entscheidungen würden zeigen, wie nervös ihn die Entwicklung in den Umfragen mache. Vor allem, zumal die beiden nationalistischen Konföderatia-Parteien, die Konföderationsparteien, zusammen inzwischen auf höhere Zustimmungswerte kämen als die PiS. Zugleich deute sein Vorgehen darauf hin, dass es an einer durchdachten Strategie fehle. Stattdessen würden kurzfristige Entscheidungen getroffen, die den Abwärtstrend der PiS in den Umfragen jedoch nicht stoppen, so die Politologin. Sollte Kaczyński seinen Kurs jedoch konsequent durchziehen, werde auch Mateusz Morawiecki entsprechend handeln müssen, betont Piątek. Die Folge wäre eine Parteispaltung und die schwerste Krise in der Geschichte der PiS. Mit dem früheren Ministerpräsidenten könnten nämlich rund 40 Abgeordnete die Partei verlassen und sich seiner neuen Formation anschließen, lesen wir auf dem Portal Onet. Das heutige Polen sei ein schwacher Staat und bestehe aus zwei einander feindlich gesinnten Nationen, schreibt der Philosoph Marek Cichocki am Montag in der Rzeczpospolita. Die Polen würden häufig kritisch über das politische System der Ersten Republik sprechen, den Missbrauch der Freiheit und die zerstörerischen Folgen staatlicher Handlungsunfähigkeit oder über die Zweite Republik mit ihrem parlamentarischen Chaos und dem autoritären Sanacja-Regime. Deutlich seltener seien sie jedoch bereit, eine Bilanz ihrer eigenen Leistungen der vergangenen 35 Jahre zu ziehen. Können die Polen von sich behaupten, ihren Vorfahren überlegen zu sein, weil sie einen stabileren und stärkeren Staat geschaffen haben? Fragt der Autor. Wie Polen im Vergleich zu seiner politischen Geschichte zu bewerten sei, lasse sich, dem Autor nach, heute aus einem grundlegenden Grund nur schwer beantworten. Das Land als schwacher Staat zweier verfeindeter Nationen habe bislang den entscheidenden Härtetest nicht bestehen müssen, nämlich eine unmittelbare existenzielle Bedrohung durch einen bewaffneten Konflikt. Zugleich habe sich dieses Staatsmodell überraschenderweise als tragfähig erwiesen. Es habe den wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Aufstieg der vergangenen drei Jahrzehnte ermöglicht. Es habe sich auch in schweren Systemkrisen wie der Finanzkrise im Westen, der Pandemie oder dem Krieg im Osten als widerstandsfähig gezeigt. Nach Ansicht des Autors können die Polen jedoch nicht sicher sein, dass dies im Ernstfall ausreichen würde. Staatsmänner und Befürworter eines Aufbaus starker und politisch unabhängiger staatlicher Strukturen gehören heute wohl zu den größten Verlierern der Dritten Republik, schreibt der Autor weiter. Justiz, Staatsanwaltschaft, Bildung, Verwaltung, öffentlich-rechtliche Medien und Diplomatie seien nach und nach zu Bereichen geworden, die nicht dem Staat und den Bürgern dienen, sondern dem politischen Konflikt. Obwohl angeblich immer mehr Polen der politischen Polarisierung überdrüssig seien, seien sie gleichzeitig nicht in der Lage, eine wirksame alternative politische Vertretung zu schaffen. Deshalb bleibe die Verschärfung des Konflikts zwischen zwei verfeindeten Lagern das wichtigste Rezept für die Führung des Landes. Gleichzeitig kämen auf Polen schwierigere Zeiten zu. Das Land könnte zum Opfer geopolitischer Veränderungen werden, fährt der Autor fort. Ein schwacher Staat und zwei verfeindete Nationen könnten in einer Welt, in der die Bereitschaft zur Gewaltanwendung und zur Missachtung gemeinsamer Regeln wachse, schnell zu einem leichten Ziel werden. Der gegenseitige Hass bei jeder beliebigen Frage und die Unfähigkeit, auch nur taktische Verständigungen untereinander zu erreichen, seien zu den prägenden Merkmalen der politischen Kultur des heutigen Polens geworden. In der Praxis versperre dies den Weg zum Aufbau einer gemeinsamen Überlebensstrategie und öffne äußeren Gegnern Möglichkeiten zum Handeln. Am Ende könnten die Polen erneut das verlieren, was für eine politische Gemeinschaft von größter Bedeutung sei, die Freiheit, ihre eigene Zukunft selbst zu gestalten. Und soweit die Presseschau. Die Presseschau zum Nachlesen und auch in einer längeren Form finden Sie auf unserer Internetseite auslandsdienst.pl. In der vergangenen Woche haben wir anlässlich des 35-jährigen Jubiläums des Deutsch-Polnischen Jugendwerks gemeinsam mit dessen Geschäftsführern Bilanz gezogen. Heute betrachten wir den deutsch-polnischen Schüleraustausch aus einer anderen Perspektive. Wie erleben Lehrkräfte die Veränderungen der vergangenen Jahre? Warum wird es immer schwieriger, Jugendliche für einen Austausch mit dem Nachbarland zu begeistern? Darüber sprach Kamila Lutostańska mit Johanna Skibińska, Deutschlehrerin an der Zbigniew-Herbert-Oberschule in Warschau und Organisatorin deutsch-polnischer Schüleraustauschprogramme.
Wir sprechen am Rande der Jubiläumsfeier des deutsch-polnischen Jugendwerks. Sie wurden eingeladen, weil Sie eine Erfahrung in diesem Bereich haben. Sie organisieren auch den Schulaustausch mit den deutschen Schulen. Wie sieht das zurzeit aus bei Ihnen?
Wir sind jetzt eigentlich schon nach der Entscheidung vom DPJW. Wir haben die Förderung für den nächsten Austausch bekommen. Da freue ich mich sehr schon drauf. Im November haben wir den nächsten Schüleraustausch in Deutschland mit einem Gymnasium aus Bad Bergzabern. Das ist unsere Partnerschule. Das ist in der Nähe der französischen Grenze, also ziemlich weit weg von uns. Wir fahren mit dem Zug kürzer als die aus Deutschland. Wir machen das in Blossin, das ist in der Nähe von Berlin, in einer Bildungsstätte. Das finde ich super, weil ich muss nicht alles selbst organisieren. Wir haben verschiedene Trainer, Sprachanimatoren und auch Dolmetscher und Übersetzer, die helfen uns, das alles durchzuführen.
Sie haben gesagt, also Sie fahren nach Berlin, ja, und bleiben in Berlin. Aber den Schulaustausch verknüpfte man meistens doch damit, dass man bei Familien entweder in Polen oder in Deutschland bleibt, wohnt, übernachtet. Hat sich das geändert?
Eigentlich nicht mehr. Das ist auch nicht gut. Ich war in der Oberschule 1992, das war mein Schüleraustausch, als ich Schülerin war. Und da haben wir bei Gastfamilien gewohnt und das war wirklich eine tolle Erfahrung. Aber wegen Vorschriften, wegen verschiedenen Erfahrungen hat sich die Situation sehr geändert. Und jetzt wohnen wir entweder in einem Hostel, sowohl die deutschen als auch die polnischen Schüler, oder in einer Bildungsstätte in Blossin. Das ist nicht in Berlin, das ist so circa 40 Minuten mit dem Zug, mit dem Regio von Berlin nach Blossin am Heidensee. das eine Bildungsstätte, ja, und dann wohnen wir zusammen, wir haben auch zusammen Freizeit und wir haben nur an einem Tag eine Reise nach Berlin.
Als wir vor wenigen Minuten uns unterhalten haben, haben Sie mir gesagt, dass es gar nicht mehr so einfach ist, die Jugendlichen dazu zu ermutigen, an dem Schulaustausch teilzunehmen. Ist das nicht mehr attraktiv heutzutage für Jugendliche?
Es ist sehr unterschiedlich, da muss ich zugeben. Vielleicht die Jugendlichen aus Warschau, die haben auch sehr viele Möglichkeiten. Sie reisen fast um die ganze Welt und manchmal die Reise nach Deutschland oder ein Schüleraustausch, ein Projekt, das finden sie nicht so attraktiv wie eine Klassenreise oder einen Urlaub mit den Eltern in Dubai oder in Ägypten, je nachdem. Es ist wirklich ziemlich schwer, eine Gruppe zu finden. Man muss auch darauf Rücksicht nehmen, dass die Leute sich mit diesem Thema auch befassen können oder wollen. Wenn wir irgendwelche historische Projekte machen, da braucht man auch Vorwissen. Wir arbeiten manchmal knapp mit Pilecki-Institut in Berlin zusammen. Wir machen auch verschiedene Workshops, wir besuchen verschiedene Museen, verschiedene Gefängnisse oder KZ-Lager. Das ist wirklich sehr anstrengend manchmal für die Schüler, Schülerinnen. Es gibt Momente, wenn die Leute weinen, wenn sie dann vielleicht nicht an Depressionen leiden, das wäre zu viel, aber die sind traurig.
Als Sie selbst an dem Schulaustausch teilgenommen haben, war es damals attraktiv? Ich kann mir vorstellen, schon.
Ja, das war meine erste Auslandsreise nach Mecklenburg-Vorpommern, nach Anklam, Greifswald, Insel Rügen. Das war wirklich Wahnsinn. Also für uns, ich bin auch aus einer kleinen Stadt, aus Ciechanów, Ciechanow auf Deutsch. Und das ist so 70 Kilometer nördlich von Warschau entfernt. Ein Lyzeum, eine Oberschule eigentlich damals. Und 1992, da können Sie sich vorstellen, wie es damals war, nach der Wende, kurz nach der Wende, nach den ersten freien Wahlen in Polen, für uns, für Jugendlichen, das war Wahnsinn, wirklich Wahnsinn.
Und wie können Sie sich die Zukunft dieses Schulaustausches vorstellen? Zum Beispiel in 10 Jahren. Wird es sie weiterhin geben? Wird es Bedarf an den Schulaustausch überhaupt noch geben?
Ich glaube schon, aber es hängt sehr, sehr viel von engagierten Lehrern ab. Wenn es solche Leute geben würde, dann machen sie weiter Schüleraustausch und das kann auch dazu beitragen, dass die Stereotype abgebaut werden können und die Jugendlichen, ja, die schließen Freundschaften, die weinen manchmal dann bei der Verabschiedung und es gibt auch Liebesgeschichten, ja, es gibt also so vieles geschieht bei diesem Schüleraustausch. Ich hoffe, dass es weitergeht und dank der Förderung vom Deutsch-Polnischen Jugendwerk kann das weiter so gehen, weil wir können das nicht verschweigen, dass es geht auch um Geld. Ja, es geht auch um Geld. Für alle Projekte braucht man ziemlich viel Geld. Es gibt Reisekosten, es gibt zusätzliche Kosten. Man muss auch das berücksichtigen, dass nicht alle Schüler sich vielleicht solchen Austausch, solche Reise leisten können. Nicht alles ist umsonst. Ja, es gibt gewisse Kosten und dazu gibt es DPJW, um uns zu helfen, ja.
Also wohin geht es nächstes Mal mit den Schülern?
Nächstes Mal eigentlich, da wir im November in Deutschland sind, dann ich hoffe, nächstes Jahr sind wir vielleicht in Polen und ich habe vor, nach Danzig zu fahren. Mit den deutschen Schülern und dann vielleicht können wir auch verschiedene Museen besuchen, wie das Museum des Zweiten Weltkrieges oder Solidaritätszentrum. Man kann auch über Menschenrechte sprechen, über die Jugendlichen in Europa, wie sie sich das alles vorstellen. Naja, die Zukunft gehört Jugendlichen und wir müssen dazu beitragen, dass sie für diese bessere Zukunft zusammenarbeiten.
Sie hören den Polnischen Rundfunk. Nach der Erlangung der staatlichen Unabhängigkeit im Jahre 1918 gründeten einige polnische Geistliche die katholische Universität Lublin. In einer Vielvölkerstadt war die neue Institution nicht ein Ort der Konfrontation, sondern der Begegnung und Gedankenfreiheit. Dies betraf ebenso das Fach Deutsche Philologie. Obwohl sich das deutsch-polnische Verhältnis schon in den 20ern zusehends verschlechtert hatte, blieb sie ein fester Bestandteil des akademischen Angebots. Und auch nach 1945 nahm die Hochschule eine Ausnahmeposition ein. Während an anderen Universitäten marxistische Literaturtheorie und DDR-Literatur vermittelt wurden, erfuhren die Studenten der Universität in Lublin viel Wissenswertes über westdeutsche und österreichische Autoren. Darüber sprach mit der Germanistin Professor Anna Rutka Wojciechowski.
Wir sind heute im wunderschönen, sommerlich märchenhaften Lublin, der Kulturhauptstadt 2029, und zwar in der hiesigen katholischen Universität, die nicht ganz zufällig den Namen unseres polnischen Papstes Johannes Paul II. Trägt, der hier bis zu seiner Papstwahl Professor war. Hier studierte auch kein geringerer als Stefan Wyszyński, der spätere Primas des Jahrtausends, der kurz nach dem Zweiten Weltkrieg hier in Lublin auch Bischof war. In Lublin gibt es über 50 Kirchen. Und auch die Germanistik hier an der KUL hat eine ganz besondere Rolle gespielt. Wir sprechen darüber mit Professorin Dr. Anna Rutka, Literaturwissenschaftlerin und Mitglied des Programmrates der Deutschen Philologie an dieser Universität. Frau Professor, Lublin ist im Sommer märchenhaft, wir erwähnten es. Wahrscheinlich nicht nur im Sommer, aber so könnte man annehmen, in Sachen deutsch-polnische Beziehungen läge Lublin etwas abseits. Ja, man spricht immer von dem Tor zum Osten. Andererseits ist die Lage dieser Stadt besonders. Sie gehörte teilweise zu Galizien und nach 1815 zum russischen Zarenreich. Polnisch-österreichische Beziehungen sind hier gewiss relevant. Aber vor allem ist Lublin natürlich aus der polnischen Geschichte nicht wegzudenken. Man denke da an die Lubliner Union, auch an das weniger erfreuliche Kapitel 1944. Es ist die Nähe zur Ukraine. Bis nach Lwów sind es lediglich 200 Kilometer. Also die Lage dieser Stadt ist schon sehr besonders. Welche Bedeutung hat Lublin für Europa? Welche Bedeutung für die Beziehung zu Deutschland?
Ja, Lublin ist eine Stadt abseits, kann man sagen. Für die Deutschen ist es jetzt irgendwo im Osten unbekannt. Aber in der Zeit des Zweiten Weltkrieges spielten sich hier in Lublin und in der Lubliner Region natürlich Schlüsselereignisse. Man könnte in erster Linie natürlich die Vernichtung von der jüdischen Bevölkerung Lublins ansprechen. Lublin war vor dem Zweiten Weltkrieg das allergrößte jüdische Zentrum. Hier wurde natürlich die Aktion Reinheit organisiert und von Lublin aus durchgeführt, und das Judenstaat von Lublin wurde von den Deutschen im Zweiten Weltkrieg vernichtet. Natürlich, also es ist eine traurige, eine dunkle Geschichte, die von solchen Begriffen wie Majdanek, wie Bełżec oder wie Treblinka und Sobibór geprägt wird. Wir forschen natürlich hier auch an der Katholischen Universität im Bereich der Germanistik zu den Fragen der Shoah und zu den Themen, wie die deutschsprachige und polnische Literatur sich an diese Ereignisse erinnert und diese Erinnerungen weiterleitet. Und das tun wir seit Jahren auch in der Kooperation mit der Berliner Freien Universität, mit den Germanistinnen und Germanisten aus Berlin. Mit der Uni hatten wir 12 Jahre lang eine Institutionspartnerschaft. Und zu dieser Zeit forschten wir auch zu den schwierigen Fragen des Zweiten Weltkrieges, der deutschen Besatzung auch hier in der Lubliner Gegend und zu der Shoah.
Auch die Katholische Universität hat eine bewegte Geschichte. Sie wurde bereits 1918, kurz nach dem Ersten Weltkrieg, gegründet. Schon damals waren die deutsch-polnischen Beziehungen nicht einfach. Bereits in den 20er Jahren, ja, man denke da nur an die schlesischen Aufstände, den Zollkrieg und so weiter. Und dennoch hat sich die Germanistik schon damals hier an der KUL vorzüglich behauptet. Dann kam der Zweite Weltkrieg, es gab eine Unterbrechung. Und schon im August 1944, kurz nach der Gründung des Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego, ging es dann weiter, im Grunde genommen bis heute. Wie ging es denn weiter?
Also Gründung der Germanistik fiel mit der Gründung der Universität zusammen, also 1918, wie Sie gesagt haben. Dann, nach dem Zweiten Weltkrieg, wurde germanistische Lehre und Forschung wieder aufgenommen. Und bis hin in die 60er, frühen 60er Jahre fortgeführt, bis die Kommunisten im Zuge der Repressalien gegenüber der katholischen Kirche und auch natürlich antideutsche Tendenzen spielten hier auch eine entscheidende Rolle, bis zu dieser Zeit, bis die Kommunisten eben die germanistische Philologie sowie auch andere Neophilologien damals geschlossen hatten. Dann wurde Germanistik 1980 wieder reaktiviert und seitdem dauert die Geschichte weiter. Wir hatten in den kommunistischen Zeiten den ersten Germanisten aus Westdeutschland. Das war damals undenkbar. Alle anderen polnischen Germanistiken hatten DDR-Lektorinnen und Lektoren oder Germanistinnen und Germanisten. Wir hatten einen Westdeutschen, Martin Sandauer aus Berlin, aus West-Berlin damals, von der Freien Universität Berlin. Ja, das war etwas Besonderes. Kuhl hatte ja auch diese Kontakte nach Westdeutschland.
Ja, vermutlich hat die katholische Universität auch Kontakte zur polnischen Opposition in der BRD. Also dort entstanden damals die ersten Solidarność-Büros.
Das sowieso. Natürlich, wir durften auch als Studierende bereits in den 90er Jahren, in den frühen 90er Jahren, nach Deutschland ausreisen, nach Westdeutschland innerhalb von verschiedenen Stipendien. Ja, und das war eben eine Ausnahmesituation in Polen damals in den 80er und frühen 90er Jahren. Denn wie gesagt, die Germanistik war von der DDR-Germanistik in Polen geprägt. Also es war etwas Besonderes.
Ja, das war damals. Und die Frage lautet, wie ist es heute? Heute erfreut sich die Lubliner Germanistik einer, man kann schon sagen, großen Beliebtheit. Nicht nur an der Marie Curie-Skłodowska-Universität, sondern vor allem auch hier am hiesigen Lehrstuhl für die deutschsprachige Literatur und Kultur spielen nicht zuletzt auch die österreichisch-jüdischen Beziehungen eine wichtige Rolle. Aber was noch? Worauf darf sich ein junger Mensch freuen, wenn er sich für die Studienrichtung Germanistik an der Katholischen Universität Lublin entscheidet?
Ja, also die Forschungsschwerpunkte unserer Germanistik hier an der KUL umfassen die deutsche und deutschsprachige Literatur vom Mittelalter bis zu der neuesten Gegenwartsliteratur. Also in diesem breiten Spektrum arbeiten wir zu verschiedenen Themen, Forschungsfeldern, wie zum Beispiel religiöse Literatur, kultureller Transfer, Wechselbeziehungen zwischen Literatur und Medien und ganz besonders Erinnerungskulturen, sowie letztens literarische Darstellungen des russisch-ukrainischen Krieges in der deutschsprachigen polnischen und in der ukrainischen Gegenwartsliteratur und in den bildenden Künsten.
So die Germanistin Professor Anna Rutka. Das ganze Gespräch finden Sie auf unserer Seite auslandsdienst.pl. Das war ja schon für heute. Aus dem sonnigen Warschau verabschiedet sich Joachim Dziczerski. Machen Sie es gut und bis morgen. Do usłyszenia. Aktuelle Informationen aus und über Polen. Informativ und in deutscher Sprache. Täglich live aus Warschau. Weltweit hören mit der Polskie Radio App, im Internet, als Podcast oder auf Mittelwelle auf 1386 kHz um 18.30 Uhr mitteleuropäischer Zeit. Wir halten Sie auf dem Laufenden. Schalten Sie ein und do usłyszenia. Wir hören uns.